Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Ich bin zurück von meiner Drehreise in den USA. Viel erlebt und es war auch wieder ein erlebnisreiches Osterwochenende. Viel, worüber wir reden müssen in dieser Folge, die aktuellen Entwicklungen zum Iran-Krieg. Die Artemis 2 Mondmission natürlich auch in dieser Folge, aber zunächst noch einmal hoffen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr alle entspannte, schöne Osterfeiertage hattet, ein bisschen Zeit zum Ausspannen und für dich, Jif, war es ja das erste Osterfest mit dem amerikanischen Papst.
Ja, also normalerweise muss ich sagen, ich bin nicht so vor der Fernseher für Urbi und Orbi heißt es, ne?
Genau, der päpstliche Segen der Stadt und der Welt.
Genau, aber dieses Mal war, ja, ich muss sagen, als Amerikanerin war besonders ein Amerikaner.
Aus dem Mittleren Westen auch noch.
Aus Chicago, Pope Leo, da auf der Balkon von der Vatikan zu sehen. Also als er ziemlich gut Italienisch gesprochen
ja,
hat.
Ja, also er spricht wirklich auch Deutsch, den Segen in den verschiedenen Sprachen, fand ich auch ziemlich guten Akzent.
Ja.
Frohe Ostern bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist.
Nicht ja. Schlecht für einen Amerikaner. Also fand, er hat das super gemacht in vier verschiedenen Sprachen. Aber ich fand auch besonders dieses Jahr seine erste Ostern als Papst. Er liefert nicht nur eine Grüßung, aber eine Botschaft an alle. Und besonders in diesen Zeiten. Also wir haben jede Folge in die letzten 5 Wochen über den Iran-Krieg gesprochen. Und der Papst hat auch ein paar Worte dazu.
Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti, indifferenti alla morte di migliaia di persone.
Wir gewöhnen uns jetzt an Gewalt und das können wir nicht, das dürfen wir nicht. Das muss nicht, das soll nicht der neue Normal sein. Und dass Leute, die können Kriege führen, müssen ihre Waffen runterstellen. Und dass wir müssen entscheiden für Frieden statt für Krieg. Und das finde ich, er hat kein Land genannt, er hat keine Person genannt, aber es war eine ziemlich politische Botschaft an diesem Ostersonntag. Insofern, aber man hat gewusst, genau über wem genau er geredet hat. Er ist nicht jemand, der ist fremd von politischen Themen. Also er mischt sich nicht so viel rein, aber hat auch, ohne Trump direkt zu kritisieren, hat schon ein paar Mal über der Situation in die Einwanderungspolitik von Trump gesprochen, wo er sagte, was würde Jesus tun? Er würde sagen, welcome the stranger. Also wir müssen Leute reinnehmen und nicht wegschieben. Also insofern, das war, ohne das Regierung zu nennen, auch eine direkte Kritik an der Einwanderungspolitik der USA im Moment. Und das hat er auch in der letzten Woche gemacht, als der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat auch die amerikanische Bevölkerung aufgefordert, jeden Tag auf ein Knie zu beten für einen militärischen Sieg im Nahen Osten im Namen von Jesu Christi. Und der Papst hat ein Problem damit, ne? Also besonders ein Papst, der wird lieber, dass Leute beten für Frieden statt für einen Sieg in einen Krieg. Und er hat auch dazu irgendwas geäußert, ne? In die letzte Zeit, in diese Donnerstag vor Ostern bei einer Messe hat er auch gesagt, dass die christliche Mission sei oft durch ein Verlangen nach Herrschaft verzerrt worden, dass dem Weg Jesu Christi völlig fremd ist. Er hat, ohne Hegseths Name zu sagen, hat ihm also kritisiert, dass er Christentum für Zweck instrumentalisiert. Und das haben wir ziemlich direkt von ihm gehört. Und ich finde auch, diese Botschaft am Ostersonntag war auch eine Art, ein bisschen ein Pushback zu geben, zu sagen, nee, so ist das nicht, so benutzen wir das nicht, so verstehen wir das auch nicht.
Ist die Frage, ob diese Botschaft bei Präsident Trump auch angekommen ist, denn nach Ostern ist er in der Pressekonferenz dann von einem Reporter gefragt haben, du hast gesagt, dass du Gott quasi auf deiner Seite siehst in diesem Konflikt gegen den Iran, diesem Krieg gegen den Iran. Glaubst du das immer noch, dass Gott die Aktionen, die Taten der USA hier gutheißt? Und dann sagte er, ja, das glaube ich, weil Gott auf unserer Seite ist und dass er möchte, dass wir, dass jemand sich kümmert sozusagen, auch wenn ich das nicht mag, was da gerade passiert. Alle sagen, ich mag das oder es macht mir Spaß irgendwie, aber das tut's nicht. Hören wir mal kurz rein.
Do you believe that God supports the United States actions in this
war? I do, because God is good. Because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says I enjoy. I don't enjoy this.
Ja, wenigstens aber sind sich der amerikanische Papst und der amerikanische Präsident da einig, dass wohl nicht im Sinne Gottes sein kann, was da gerade im Iran so passiert. Aber Trump sieht es wohl als Pflicht, die man jetzt erfüllen muss.
Ja, klar. Also er hat auch, bevor der Anfang der Krieg, gab es diese Bilder, als Trump saß im Oval Office und um ihm herum waren zahlreiche seine spirituelle Helfer, Führer, also Präter, Leute, die haben mit ihm gebeten, also wo er dann auch das zu einer Art Holy War gemacht hat, eine heilige Krieg. Also das ist auch irgendwas, ne? So wie der Papst gesagt hat, dass Jesus die Gebete derer, die Krieg führen, nicht erhört, sondern die zurückweist, hat er genau gesagt und findet das nicht in Ordnung, dass die Regierung, nicht nur Trump, aber Hegseth und andere, instrumentalisieren das. Und diese God is good hat man auch von Hegseth gehört mehrmals. Er redet von Bad Guys, wir brauchen das Geld, ne? So diese 200 Milliarden, das er sagt, dass er braucht für den Krieg, weil er muss Bad Guys anfangen. Es ist immer diese Idee von Good versus Evil, ne? Die Gute gegen der Böse.
Wobei das ist eine uramerikanische Sichtweise.
Das stimmt. In jeder Hollywood-Film, aber das hat auch diese religiöse Dimension dazu und die Idee, dass wir haben Recht, wir sind die Gute und deswegen ist Gott auf unserer Seite.
Ja gut, aber das gehört auch zum Gründungsmythos der USA in gewisser Weise, ne? Dass die ersten Pilger quasi sich auf einer Mission von Gott sahen, da dieses Land auch zu besiedeln.
Und naja, die waren auf eine Mission für religiöse Freiheit.
Also. Ja. Gut, aber dieses Auserwählte, the city upon a hill, ja, also dass diese Besonderheit, dieses Alleinstellungsmerkmal der Vereinigten Staaten, das auch quasi mit einem göttlichen Auftrag versehen, das durchzieht schon jahrzehntelang immer wieder auch die Selbstsicht, die Selbsteinschätzung vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Und das ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal von Trump.
Aber klar, wir sehen uns, wir Amerikaner, als the good guys. Das stimmt. Also seit Zweiten Weltkrieg. Wir haben die Welt gerettet. Wir sind der Grund, warum der Krieg zu Ende war. Wir haben das geschafft. Also wir haben, ne, wenn man sieht, Amerikaner, die vielleicht in diese Tage nicht so viel, aber die Backpackers, als junge Leute habe ich auch immer gesehen, also amerikanische Flagge auf der Rucksack von die Amerikaner, wobei in Deutschland hat die Flagge nicht, also man würde das nie tun. Also Amerikaner sind ganz stolz, ganz, ganz stolz auf das Land. Sie sind sehr patriotisch, aber diese religiöse Element, besonders wie es jetzt benutzt ist, bei Trump und bei seinem Kabinett ist ein Stück, finde ich, mindestens in die letzte Zeit weiter als was wir gesehen haben von die Obama-Jahre, auch von Bush. Also wenn wir reden über den Irakkrieg zum Beispiel, dass sowas, so viele religiöse Symbolism haben wir, also war nicht so präsent wie jetzt.
Wobei ich mich auch an ein Spiegelcover erinnere, wo es dann hieß, die Gotteskrieger. Da war auch schon so ein bisschen dieses Element, denn George W. Bush, der Präsident, war ja auch ein Born-Again-Christian. Also ich glaube, wie auch immer, es ist etwas vielleicht, aber du hast recht, die Botschaft ist auf jeden Fall da nochmal eine besondere. Insofern auch die Botschaft des amerikanischen Papstes an, wenn man so will, seine Landsleute, vereinnahmt das nicht. Und die Botschaft des amerikanischen Präsidenten zu Ostern war aber hingegen eine andere, die war an den Iran gerichtet.
Oh Mann, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das wirklich so viel in die Schlagzeilen war. Es war rauskam am Ostersonntag, ich gehe davon aus, Leute waren beschäftigt mit anderen Sachen. Aber das war, auf Englisch würden wir sagen, a doozy. Also wirklich eine krasse Tweet, das Trump auf True Social gepostet hat am Ostersonntag, wo er hat Iran gesagt, dass Dienstag, das ist heute, wird der Kraftwerktag und Brücketag alles zusammen in eins in Iran. Es gibt nichts vorher wie das. Und dann hat er geschrieben, ich sage das auf Englisch, "Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah." Also, Präsident Donald J. Trump. Also, ich muss vielleicht erzählen erstmal, also das, ich glaube, er hat vulgare Worte benutzt in der Vergangenheit, aber ich glaube, er hat, das ist das erste Mal, dass er hat das F-Word, der F-Bombe, so nennen wir das, benutzt. Und das ist irgendwas.
Ich glaube, er hat es schon mal benutzt, aber er hat es noch nie so schriftlich, offiziell, wenn man so will. Es ist ja sein Verlautbarungsorgan.
Er hat es nie so geschrieben, also für alle zu sehen. Ne? Ich glaube, er hat Reporters, Journalisten geantwortet mit das Wort, aber hat das nie in ein Tweet, in einen Post geschrieben. Er hat viel andere vulgare Sachen gepostet, mit KI oder was auch immer. Aber ich denke an diese Post, als er saß in einem Kampfjet und hat dann, wie sagt man, also Scheiße ist runtergefallen von diesem Kampfjet an Demonstranten, also unten in New York. Aber gut, aber das F-Wort zu benutzen, das ist irgendwann, also wir benutzen das nicht. Also man benutzt das nicht in einer professional Situation. Kinder benutzen das nicht. Und ich habe.
Ja, also Moment, es wird schon sehr viel benutzt, also es fällt ständig, aber es ist halt im offiziellen Sprachgebrauch und es ist noch nie gewesen, dass ein Präsident es benutzt.
Klar, ihr hört das in Filmen, ihr hört das auch vielleicht im Radio, aber wir zum Beispiel Amerikaner hören das nicht im Radio. Es gibt eine andere Lieder, die das F-Wort haben. Es gibt zwei Versionen. Ein vielleicht, dass Leute also downloaden können, streamen können, aber der Version, das läuft im Radio, hat dieses Wort nicht. Es ist nicht erlaubt. Also in einer, so bei der Oscars oder bei anderen Sendungen, die live im Fernseher sind, es gibt eine kleine Pause von
Ein Delay von
20 Sekunden oder so, so dass, falls jemand das sagt, die können das so ausblenden, sodass niemand das hört. Also das ist wirklich a big deal. Also
ja, es ist wirklich für viele Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich schockierend.
Es ist schockierend. Es ist schockierend.
Und das kann man nicht genug betonen, glaube ich, wie sehr das versucht wird, aus dem öffentlichen Sprachgebrauch rauszuhalten. Ja, wie du sagst, also in einem Land, in dem das F-Wort oder sogar Shit gebiept wird, ja, also
das geht auch nicht.
Man hört es ja dann blablabla, beep, ja, wo wenn das im Fernsehen fällt, bekommen die Sender heftige Strafen aufgebrummt, ja. Wenn dann der Präsident das benutzt, das ist wirklich, also ich meine, du hast unseren Kindern quasi mit Seife den Mund ausgewaschen, wenn sie das.
Ja, ich muss auch, so deutsche Kinder, klar, es ist nicht ein deutsches Wort, es ist ein englisches Wort. Und wenn amerikanische Kinder sagen, Scheiße oder irgendwas, dann hihihi, das ist, ich habe ein vulgares Wort auf eine andere Sprache gesagt. Und es hat nicht das gleiche Gewicht. Aber deswegen auch, wenn ich höre manchmal andere Kinder hier in der Nachbarschaft oder Freunde von den Kindern, dann sage ich auch immer, Entschuldigung. Bitte nicht. Also ich reagiere sofort.
Für uns Deutsche klingt Shit jetzt nicht so hart, aber Shit würde man auch biepen.
Ja, auf jeden Fall.
Im Radio und im Fernsehen in den USA.
Gibt so ein paar Worte und die sind auf jeden Fall zwei. Ich gehe nicht durch die Liste jetzt. Aber auch, muss ich sagen, dass dieses Wort zu benutzen in eine Botschaft wie dass diese Botschaft ist direkt an die iranische Regierung. Ne? Er will, dass die Straßen von Hormuz öffnet. Es ist eine Drohung. Aber diese Sprache zu benutzen ist einfach so amateur. Es ist so, also es ist ein Präsident von der Vereinigten Staaten. Also das geht gar nicht. Das ist, also es macht man so niedrig. Es ist so eine.
Es ist unwürdig.
Also einer, that's beneath him, wie würde man sagen. Es ist unter seinem Niveau als Präsident, nicht unter seinem Niveau als Trump. Aber gut, also das tut man nicht. Also ich schäme mich als Amerikanerin. Ich glaube, auch viele andere schämen sich. Ich weiß nicht, wie Eltern das ihre Kinder erzählen, warum der Präsident sowas geschrieben hat. So nicht nur fucking straight, aber crazy bastards. Das ist auch nicht ein schönes Wort. Eigentlich hell benutzen wir auch nicht, oder mindestens Kinder sollen nicht. Also das ist alles wirklich, Es geht gar nicht. Und dann auch dazu, praise be to Allah, was meint er damit? War das, es war so lustig zu machen über Islam? Es war auch, wie ich das lese, eine Beleidigung oder er versucht, die zu beleidigen. Und das ist eine Kombination von jeder. Man sieht sein Wut, man sieht vielleicht der Stress, ne, in dieser Situation. Aber müssen wir auch wieder sagen, also wir kommen jetzt zu der Pressekonferenz von Montagabend. Ich wollte eigentlich der Fernseher anmachen, der Mond Mission von Artemis 2 zu sehen, aber ich habe leider also ein großes Stück von dieser Pressekonferenz gesehen. Und da hat man in dieser Pressekonferenz nur das Gleiche gesehen. Also ich glaube, kein Plan, also viel Selbstlob. Alle andere sind schuld, für was passiert ist. Und jetzt, ne, sind wir in der Situation, wo es geht nicht um Regime Change, eine neue Regierung. Es geht nicht um Atomwaffen. Es geht um die Straße Hormuz wieder so eröffnen, was nicht ein Problem war, vor dieser Krieg angefangen hat. So, er sucht eine Lösung für ein Problem, das dieser Krieg kreiert hat. Also, es war einfach wirklich, also die ganze ist erstaunlich. Und wie er einfach redet ohne Ende. Und man sieht auch, ne, in ein bisschen in sein Gehirn, wo das Prozess fängt mit, ne, einer Frage an von einem Journalist und er fängt mit einer Antwort an. Aber dann ist er abgelenkt und geht irgendwo, wo alle sitzen da und sagen, wo geht es hin? Wo geht das hin?
Ich wünsche, die heutige Folge hätten wir als Videopodcast gemacht. Dann könnte man die Mischung aus Unglauben, Empörung und Wut in deinem Gesicht. Das ist wirklich bemerkenswert. Und nicht zu Unrecht, denn in der Tat. Also wir haben jetzt gesagt, was für ein Big Deal diese Entgleisung, diese Verbale am Sonntag war, auch in der Öffentlichkeit grundsätzlich, die Benutzung des Wortes, aber auch dieser Drohung, dieser Drohkulisse und diese Pressekonferenz am Ostermontag. Fast anderthalb Stunden lang und man fragt sich irgendwann wirklich, warum stehen die nicht irgendwann auf, die Journalisten? Und weil wo führt das hin? Es war so ein Rundumschlag und hat nochmal alle, die nicht helfen bei diesem Krieg gegen den Iran, nochmal abgewatscht. Also von Japan, Australien, Südkorea, die Deutschen, die Europäer, die EU, die NATO hat auch nochmal ihr Fett weggekriegt. Also das ist schon, wie würde man das übrigens im Englisch sagen, sein Fett abbekommen?
Sein Fett abbekommen? Ja. Was bedeutet das?
Oh, wie würde man das übersetzen, frage ich mich gerade. Er hat sie, he blasted them as well.
Blasted them?
Okay, also wir suchen nach einer Übersetzung dafür.
Ja, er wollte diese Pressekonferenz, weil er hat schon einen Flur in der Woche, das nur 19 Minuten war.
Ja, das war die Address, also die Rede an die Nation, besten Primetime im Fernsehen, vergangenen Donnerstag.
Genau, wo er sah müde aus, hat sich gelobt und aber wieder keine Information zu einem Plan oder wie es weitergeht. Aber dieses Mal sollte er, ne, so die Geschichte erzählen von, es gab einen Kampfjet, das war abgeschossen und es gab danach eine sehr erfolgreiche Rescue, wie sagt man Rescue?
Eine Rettungsmission, den Piloten und den Waffenoffizier, der da noch nicht sofort geborgen werden konnte, dass man den dann da im Iran rausgeholt hat. Also aus militärisch-operativer Sicht eine wirklich erfolgreiche.
Eine total erfolgreiche Mission.
Fast wie in einem Hollywood-Streifen. Und genauso hat das auch.
Top Gun Maverick. Ne?
Ja, also genauso hat das auch verkauft. Ja.
Also insofern, es war eine Möglichkeit für ihn, ein bisschen über den Erfolg von dieser Mission zu reden, zu zeigen, wir haben unsere Leute gerettet. Also es läuft. Aber andererseits, na, es war auch eine der Botschafter, auch der Drohung von diesem Tweet, das er der Tag vor gepostet hat, wo er hat gesagt, dass Iran hat bis 20 Uhr Ostküste Zeit in die USA heute Dienstag.
Also in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit, 2 Uhr morgens.
Also die Straße zu Eröffnung. Sonst wird jede Brücke, jede Kraftwerk, wie er sagte, dezimiert werden. Er hat gesagt, er könnte das ganze Land dezimieren innerhalb 4 Stunden.
Vernichten.
Also in diesem Sinne, also es ist nochmal eine Drohung. Er hat gesagt, wir würden die schon geschrieben, Hegseth hat auch gesagt, wir bombardieren die zurück in die Steinzeit. Wir wissen, dass US- und israelische Kampfjets haben schon Universitäten, sogar Sharif University, das ist wie die MIT, also eine von die beste Universitäten Irans getroffen, hat die.
Die sehr mit dem Raketenprogramm aber auch verbandelt war.
Hat die Pasteur-Institut auch getroffen, hat andere Brücke schon getroffen und Kraftwerke. Also es gab auch dann Fragen von Journalisten, was ist mit Völkerrecht? Ist das nicht ein Kriegsverbrechen?
Absolut, ja.
Also die Antwort ist absolut, aber das hat er
nicht. Ja, geantwortet, es ist ihm egal. Ein größeres Kriegsverbrechen sei, dass die Iraner eine Atombombe haben könnten.
Ja, die
Trump, aber das ist das reine Zweck, heiligt die Mittel.
Die Regierung sagt, dass wenn das auch benutzt ist für Militärzweck, also die Straßen oder die Instituten, oder dann ist es nicht, sagen sie. Aber gut, wie gesagt, es waren 90 Minuten von einfach eine Suppe von Themen, die man nicht folgen könnte. Wie du sagtest, er hat auch gesagt, dass also NATO hat nicht geholfen, als er zum Hilfe gerufen hat, obwohl wir brauchen die Hilfe nicht, sagt er. Japan und South Korea haben auch nicht geholfen. Dann hat er über Kim Jong-un und North Korea gesprochen und erzählt, wie eng die beiden sind. Und das war gefühlt wie eine Art Drohung gegen Japan und South Korea. Hey, wenn ihr uns nicht helfen, wenn ihr nicht reagiert, wenn wir was fragen, dann, naja, dann.
Das war auch etwas, was ich jetzt in den USA, ich höre ja dann immer, wenn wir auf den Autobahnen unterwegs sind und lange Autofahrten haben, höre ich oft Fox News Radio und Conservative Polit Talk Radio, einfach, um auch da so ein bisschen in die MAGA-Welt einen Fühler reinzuhalten. Und in der Trump-Regierung ist die Haltung, und ich glaube bei vielen republikanischen MAGA-Fans, dass man sich aus der NATO jetzt verabschieden sollte. Da weiß ich nicht, ob das da wirklich dann so weit kommt. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte kommt diese Woche nach Washington, um mal wieder irgendwie Brücken zu bauen und irgendwie den zusammenzuhalten, den Laden. Mal sehen, wie erfolgreich das diesmal sein wird. Aber ja, das sind diese beiden Botschaften. Einmal, und ich frage mich, was die amerikanische Öffentlichkeit mehr schockiert hat. Einmal die F-Bombe, die Trump da platziert hat, oder diese martialische Drohung jetzt mit dem Ultimatum heute, den Iran auszulöschen. Und dann ist es, glaube ich, eben nicht nur militärische Ziele, sondern wie du sagst, vollkommen zu Recht, das ist ein Kriegsverbrechen, das da in der Trump-Regierung aber als notwendiges Übel gesehen wird, um das Ziel zu erreichen. Ein Ziel, das fand ich auch bezeichnend, dass von Regime Change, dass das nicht mehr ein Thema sei, sondern eben nur noch die Öffnung der Straße von Hormuz. Ein Ziel, das es nicht gebraucht hätte. Und wie so oft versucht Trump, Lösungen zu finden für Probleme, die er erst erschaffen hat. Und ich habe den Eindruck, es gibt diesen schönen Ausdruck, the Iranians are getting under his skin.
Also, sagt man das auf Deutsch, unter den Haut?
Ja, etwas geht einem unter die Haut. Also ein Ereignis geht einem so nah, dass es sogar unter die Haut geht. Aber nicht jemand geht einem unter die Haut. So. Das ist dann sehr bildlich im Deutschen. Ich glaube, ja, man würde im Deutschen sagen, er ist sehr dünnhäutig. Und das zeigt, oder aus iranischer Sicht in Teheran, das Regime hat offenbar den Eindruck, wir haben hier einen Hebel mit der Straße von Hormuz und wir werden dieses letzte Pfand, wenn man so will, nicht aus der Hand geben. Und diese Reaktion Trumps, diese verbalen, aber auch dieses polternde Drohen mit Auslöschung des gesamten Irans, also ich meine, ist ja aberwitzig, aber manchmal fragt man sich schon wirklich, müssen wir uns hier über den Geisteszustand dieses Präsidenten nicht langsam Sorgen machen? Oder nicht erst langsam, aber in dem Falle, in dieser Art und Weise ist die Hoffnung, so lese ich das, bei Trump offenbar, er muss nur gewaltig genug drohen und poltern, dass sie dann einknicken. Aber ich sehe nicht, wie die das tun werden. Haben sie auch schon zurückgewiesen, haben auch gesagt, vergiss es.
Nee, ich glaube auch langsam, Leute haben genug und die haben auch verstanden, wie Trump funktioniert und wie die können mit ihm umgehen. Und ich glaube auch, wenn wir sagen unter den Haut und jemand unter den Haut, dass Trump ist wirklich unter Macrons Haut gegangen. Wir haben gesehen, dass er ist auch jemand, der endlich hat gesagt, weißt du was? Also Trump machte sich über Macrons Beziehung zu seiner Frau lustig. Er macht lustig über Macron redet. Und Macron hat gesagt, ja, das ist schon genug. Vielleicht sollen wir nicht reden. Ich glaube auch, dass mit dieser Druck, dieser Drohung, diese, hey, wo seid ihr, tun was, aber ja, ich erzähle nicht vor der Krieg, was ich tun. Also man sieht überall in die Welt diese Kritik, Japan, South Korea, Leute haben genug gehabt. Und diese ständig Drohungen verliert auch das Gewicht, weil ne, vor einem Jahr haben wir gesehen, alle haben Angst, oh Gott, was tun wir? Oh, Zollerhöhungen, oh Gott, das und das, was machen wir mit Trump? Wir bieten ihm Geschenke ein, wir loben ihn, wir geben ihm eine Fake-Friedenspreis, was auch immer. Und jetzt langsam haben, glaube ich, Leute genug und die machen ein bisschen mehr, hey, geht nicht weiter, es ist egal, was du sagst, you're on your own. Ne?
Ja, also dass Trump eben nicht so spricht und sich verhält wie alle Präsidenten vor ihm in vielerlei Hinsicht, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Aber tatsächlich, dieser Form von, ja, als hätte jemand irgendwelche Knöpfe gedrückt und er geht in die Luft und explodiert auf die Art und Weise, zeigt, dass da irgendwie er auch nicht mehr weiter weiß und in einer Zwickmühle steckt, die ihn immer erratischer handeln lässt, offenbar.
Und es ist nicht nur also Europa oder Asien, es ist auch innerhalb der USA. Ne? Also wir haben gesehen, besonders seit dieser Tweet, Leute wie Tucker Carlson, Leute wie, also er ist ehemaliger Fox-Journalist, die jetzt eine große Podcast hat, oder Marjorie Taylor Greene, ehemalige Abgeordnete aus Georgia, sogar Alex Jones, eine sehr Rex-Podcaster, er hat neulich gesagt, du, vielleicht sollen wir sagen, dass wir hatten eine gute Zeit mit Trump, er hat guten Sachen getan, aber jetzt, er verliert das. Also er wird ein bisschen crazy und jetzt müssen wir uns verabschieden von ihm. Tucker Carlson hat total diese Tweet kritisiert, dass er diese vulgare Sprache benutzt hat, aber auch, dass er Praise be to Allah geschrieben hat, dass das war eine Beleidigung an Islam und das macht man nicht als Christen.
Weil es ironisch gemeint war, meinst du?
Ja, das ist seine Interpretation. Marjorie Taylor Greene hat auch dann zurück auf diese Post getwittert, dass jeder in seinem Kabinett muss lang und hart denken, was die da tun, wenn die wirklich Christen sind. Das ist gar nicht christliche Aktion. Man muss irgendwas tun. Also ein paar andere haben geredet über diese 25. Amendment. Das ist eine
Zusatzartikel, der regelt, was passiert, wenn die Regierung nicht mehr handlungsfähig ist, also im Sinne von der Präsident nicht mehr handlungsfähig ist. Das war eine Sache, die unter Biden schon immer wieder hochkam, weil man gesagt hat, ist der noch buchstäblich bei Sinnen? Und in diesem Fall wird das jetzt auch diskutiert. Was passiert eigentlich? Kann man einen Präsidenten absetzen aus Gründen der Verantwortung? Ich glaube nicht, dass das soweit ist im Kabinett. Und ich glaube auch nicht, dass
die Unterstützung dafür ist.
Genau, ich glaube, viele auch, was ich jetzt so in den zwei Wochen, die ich jetzt in den USA unterwegs war, so mitbekommen habe, dass dieses Hauptziel, den Iran von der Atombombe abzuhalten, dass das immer das große Oberthema ist und dass dann viele sagen, ja okay, dann wo gehobelt wird, fallen Späne, würde man im Deutschen sagen. Also das ist
keine Späne.
Na, die Holzspäne, die Holzscheite, die beim Hobeln runterfallen.
Okay.
Ja. Umgekehrt, wenn man Aktion hat, da gibt es dann auch erstmal Unordnung. So ist es gedacht. Was würde man im Amerikanischen sagen? Sowas Ähnliches wie, if you're cooking, you'll make a mess.
Ach so.
Aber das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber das ist so das Bild.
Okay, ja. Also ja, ich überlege mal.
Okay, aber wir sammeln. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Haltung. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber guck doch mal, was wir erreicht haben. Die Raketenprogramme sind eingeschränkt worden durch die Angriffe. Das Atomprogramm sowieso. Aber auch da, bei der Rede zur Nation vergangene Woche, hat er ja auch letztlich nur gesagt, das Uran, das Angereicherte, liegt unter Tonnen von zerstörtem Gestein. Aber das war vor dem Krieg auch so. Ja, wir haben da einen Satelliten drauf, der genau guckt, wenn sie da anfangen zu bohren und wieder rankommen wollen irgendwie. Ja, aber da waren wir davor auch schon. Also da sind wir wieder an so einem Punkt, wo man sich fragt, Okay, wozu war es das Ganze?
Ja, und wir sehen jetzt vielleicht ein bisschen Konsequenzen davon. Also CNN hat am Wochenende eine neue Umfrage rausgestellt, wo 64% von den Angefragten haben gesagt, dass die findet, was Trump tut, furchtbar. Also, dass er hat eine 64%, was sagt man, Disapproval Rating, wie nennt man das? Eine schlechte...
Also, genau, Ablehnungswerte sozusagen. Okay. Also die Mehrheit, seine Umfragewerte sind im Prinzip auf Joe Biden-Niveau als
also schlimmer eigentlich, die sind auf die Niveau von George W. Bush innerhalb der Irakkrieg. Also laut CNN mindestens, also niemand hat eine schlechtere Score, als was Donald Trump jetzt hat. Also du warst gerade...
das auch seine Dünnhäutigkeit, dass er da so gereizt reagiert.
Auf jeden Fall, also weil er kann nicht gut umgehen mit dieser Kritik. Aber du kamst gerade zurück aus den USA, Ingo. Also hast du was auch gespürt?
Naja, in erster Linie jetzt auch mit den Interviewpartnern aus dem eher republikanischen, konservativen Spektrum, aus dem MAGA-Lager, da war das, was ich eben sagte, sehr viel dieses, Moment mal, aber mir ist lieber, der Präsident tut was und die Iraner haben keine Bombe und das wird quasi als übergestülpt über alle Kollateralschäden buchstäblichen. Ich bin mal gespannt, wenn dieses Ultimatum tatsächlich nicht doch noch verschoben wird, ist ja schon 2-3 Mal verschoben worden, ob es nicht doch nochmal verschoben wird für Verhandlungen und wie auch immer der Präsident da rauskommt oder es tatsächlich zu einer massiven Steigerung der Angriffe gegen den Iran kommt heute Nacht, ob sich da vielleicht auch was ändert, aber ich habe den Eindruck, es ist so dieses gib ihm mal Zeit. Ja, der Präsident hat ja vergangene Woche auch alles in die Perspektive der anderen Kriege der USA der vergangenen Jahrzehnte gesetzt und hat gesagt, 4-5 Wochen bislang ist ja noch gar nichts. Wartet mal und wenn wir durch sind damit, dann wird sich das alles einrenken. Und ich glaube, diese Linie folgen ihm da seine Anhänger. Er hat ja dann auch jetzt gesagt, er würde sich das Öl holen, der Iraner, wenn er könnte. Aber die Amerikaner wollen ja lieber, dass unsere Jungs nach Hause kommen, nach dem Motto, Ich bin immer noch nicht so, ich bin immer noch eingeschränkt in gewisser Weise. Aber die andere Seite, jetzt in Washington habe ich Freunde und ehemalige Nachbarn getroffen, die sind immer noch so ein bisschen, ich glaube seit über einem Jahr jetzt, seit der Rückkehr von Donald Trump, immer noch quasi in Schockstarre, habe ich den Eindruck. Mhm. Und dieses, lass das irgendwie nur vorübergehen, das ist so dieses, wir können da jetzt nichts machen, außer neulich waren ja wieder die No-Kings-Proteste, außer dahin gehen, ein bisschen Solidarität auch untereinander zu finden und zu sehen, wie über das ganze Land verteilt es Proteste gab, die Umfragewerte, wie du sagst, sinken, aber richtig aktiv wird sich dann erst bei den Midterms im November eine Möglichkeit ergeben, auch einen Protest Richtung Weißes Haus zu schicken. Vielleicht, ja, mal sehen. Es ist noch ein bisschen hin bis dahin. Wer weiß, wie dieser Iran-Krieg dann ausgeht. Aber das war so mein Eindruck, dass da bei vielen so eine Art, nicht Apathie, aber so eine, oh Gott, lass uns das irgendwie überstehen, Augen zu und durch bei manchen war.
Augen zu und durch, das wollte ich auch gerade sagen.
Was sagt man im Englischen?
Wir sagen nicht close your eyes and through. Was sagen wir? Wir sagen einfach just get it done. Weiß ich nicht. Also, Mann, ich muss eine Liste von dieser ganzen Übersetzung machen.
Heute finden wir wenig Äquivalente im Amerikanischen.
Du, manchmal, es gibt, also ich sage auch immer Augen zu und durch. Ich finde das eine Volltreffer.
Wir müssen dann immer nur aufpassen, dass wir nicht deutsche Redewendungen einfach 1:1 ins Englische übersetzen und unsere Freunde und Verwandte gucken uns dann manchmal an. So,
das passiert manchmal.
Ja, wobei eins, was wirklich sich gut übersetzen lässt, das benutze ich auch im Englischen oft und das habe ich jetzt auch wieder auf der Reise 2-3 Mal angewendet und alle gucken mich dann so, yeah, exactly, ist unter den Blinden ist der einäugige König. Ja.
Das ist nicht deine englische Sprache? Also,
ich dachte immer, dass...
Also sagen wir das nicht auf Englisch?
Also siehst du? Amongst the blind, the one-eyed is king.
Ja, ich dachte immer, was du sagst. Oder weißt du, was eine andere ist? Ich habe ein paar Mal gesagt, sugar, bread and whip. Also Zuckerbrot und Peitsche. Und die Leute haben mich dann total komisch angeschaut. Also das,
da würde man sagen carrot and stick.
Ja, yeah, carrot and stick, genau.
Im Englischen, ne? Also sugar, eine Karotte, die man dem Esel vor, der mit der weiterzieht, aber dann hinten die Peitsche, damit er auch nicht aufhört, den Wagen zu ziehen.
Ja, aber...
Okay, ja, aber abschließend gucken wir eben mit bangen Blicken auf dieses Ultimatum und was sich daraus entwickeln wird und welche Wendung das in diesem Krieg haben wird. Aber es sieht eben nicht danach aus, als würde der Iran sich da groß beeindrucken lassen von dieser polternden Drohkulisse, die Trump da aufbaut. Aber im Hintergrund laufen ja immerhin, auch wenn der Iran jetzt die pakistanischen Vermittlungsvorschläge abgelehnt hat und keine Waffenruhe will, sondern direkt einen Waffenstillstand bzw. ein Ende dieses Krieges, immerhin scheint es ja da über Bande Vermittlungen zu geben und vielleicht lässt sich daraus ja irgendeinen Ausweg ableiten, bei dem eben Trump auch gesichtswahrend sagen kann, okay, ich habe da was erreicht und deswegen kommen wir hier langsam zu einem Ende. Er hat ja zumindest vergangene Woche angedeutet, es ist nicht mehr allzu lang, wir haben fast alle unsere Ziele, wie auch immer er sie definiert, sagt erreicht.
Ja. Ja. Aber Ingo, von einem Thema Krieg zu einem Thema, das mehr vielleicht unifying, das Leute zusammenbringt, statt trennt.
RS-25 Engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Wir wollen diese Folge enden mit der Geschichte von der Artemis II. Und ich muss sagen, ich liebe diese Geschichte so sehr. Ich freue mich so sehr, dass wir enden. Also manchmal wir enden mit, oh, und dann alles ist im Eimer und alles ist blöd. Und jetzt enden wir diese Folge mit einer total tolle, hoffnungsvolle, schöne Geschichte.
Und das war auch in den USA tatsächlich. Also die erfolgreiche bislang und hoffentlich bis zum Ende der Woche landet die Crew der Artemis II ja wieder auf der Erde. Aber vergangene Woche, als da in Florida, in Cape Canaveral, die Rakete gestartet ist mit dieser Mondmission, das war auch in den USA. Also wirklich ein Unifying-Thema, also ein Vereinendes, wo beide Seiten wirklich d'accord waren und gesagt haben, das ist so großartig. Und die NASA hatte auch, also nachdem das Shuttle-Programm ja eingestellt worden war und in der Zwischenzeit private Weltraumunternehmen Schlagzeilen gemacht haben, SpaceX und von Jeff Bezos das Programm mit den Raumfahrten und den Orbitfahrten, war das jetzt für die NASA mal wieder Zeit zu zeigen, was wir drauf haben, was wir können. Und das ist wirklich eine großartige Mission und spannend. Ich erinnere mich daran, als ich 1999, also wirklich im letzten Jahrtausend buchstäblich, bei einem Space Shuttle, einem der letzten, dabei war. Das ist wirklich beeindruckend. Es ist wirklich ein Erlebnis. Man ist da wirklich kilometerweit entfernt davon und man sieht die langsam den Rauch, wie er sich immer weiter ausbreitet und die Rakete startet und erst kurz danach der Ton, der dann langsam ja, immer näher kommt, das ist schon wirklich irre.
Es gab
irre.
Eine Bericht von der BBC, wo diese Frau steht bei der Artemis II Launch und es geht los und sie steht da vor der Kamera live und sie sagt nur, oh my goodness, oh my goodness, und sie ist ja ein bisschen sprachlos und versucht dann in der Kamera zu erzählen, das Emotion, das Gefühl, was sie tatsächlich fühlt, in die Sinne von, man spürt, hat sie gesagt, in der Körper, der ja, Macht von dieser Rakete.
Ja, das bebt,
die stärkste Rakete, die NASA bis jetzt benutzt hat. Und so viele Emotionen. Und ich glaube auch, dass das so viele Leute, als die das gesehen haben, diese Emotionen fühlen, aber für mich auch. Also ich finde, Science-Journalismus ist das Beste. Also so eine Geschichte zu berichten, wo es geht um also so viele Tausende, wer weiß wie viele Leute, die zusammengekommen sind, zusammengearbeitet haben, das zu ermöglichen. Von der 4 Leute, die Space Crew, ne, also 3 Amerikaner, ein Kanadier, von die Leute hier in Europa, Airbus und alles, was sie geleistet
ESA
haben.
Beigetragen.
Genau, also das möglich zu machen. Aber auch, dann ist es auch ein Zeichen, ein bisschen vielleicht ein Projekt, vielleicht wo Trump will sagen, ja, guck mal, was ich gemacht habe oder was passiert ist in meiner Amtszeit. Aber andererseits ist es so schön zu sehen, wie es steht für alles, was Trump hasst, in dem Sinne von, ne, eine Kooperation zwischen Kanada und Amerika und Europa und eine Frau und ein schwarzer Amerikaner und ne, also diverse, also Diversity. Ne? Also es sieht aus wie ein Poster für DEI, also ganz bunt und gemischt und feiert auch von die ganze Botschaft von dieser Crew, diese Leute, die da drin sind. Also reden die immer von, wir tun das für unsere Familie, wir tun das für alle Mensch, halt. Also das ist irgendwann, und die Berichte, die Bilder von die Erde von dort, von der Artemis, also wenn man blickt zurück auf die Erde und die sagen so, das ist unsere, wir leben alle zusammen auf diesem Planet und wir, es ist irgendwas, das bringt Leute zusammen. Er hat das Gefühl, dass es irgendwas, das Menschen geschafft hat. Ach man, muss ich
jetzt
immer
kommen, in eine Folge. Es ist die Tränen vor Rührung.
Wirklich so viele Emotionen, besonders, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber als die näher an der Mond waren, also die haben ein paar Stelle, eine Crater, das ist eine Delle, gesehen, die noch nicht einen Namen hatten. Und die haben dann, also du musst mich sehen, ob ich hier durchkommen kann. Die haben, ein hat gesagt, so, wir würden das gerne einen Namen geben, Carol. Und Carol ist die Frau von der Leiter von der Mission.
Des Kommandanten der Raumkapsel.
Genau, ja. Reed Weissman, der Kommandant da bei Artemis. Seine Frau ist in 2020 am Krebs gestorben. Und wie die erzählt haben, die sind alle eine Familie. Und die haben ein Familienmitglied verloren. Und deswegen haben die gefragt, ob die könnten diese Crater, diese Delle Carol nennen. Und das und da haben die alle umarmt. Das war einfach also so emotional. Also
wow, das ist hier Achterbahn der Gefühle bei dir in dieser Folge heute, Jeff, von Wut und Empörung und
Rührung, besonders
alles dabei.
Ich wollte auch Astronaut werden. Also
früher. Das stimmt,
Ich war mit was, 12 ich bin, für eine Woche in der Sommerferien als 12-Jährige nach Huntsville, Alabama gegangen und war eine Camper in der Space Camp. Und das war eine Möglichkeit.
Der NASA-Headquarters da,
genau, zu trainieren als Astronaut und Übungen zu machen, Geräte zu benutzen, mehr zu erfahren über was tatsächlich passiert, also getrocknete Essen zu essen.
Wie war das?
Nicht so lecker. Also der getrocknete Eis war sehr lecker, aber alles andere war, also.
Das war dann, wo du entschieden hast, Astronautin werde ich doch nicht.
Das nicht. Aber ich muss sagen, als die Astronauten gezeigt, ihr kleine Paketen von Essen und die Christina hat erzählt, das ist Macaroni and Cheese und das ist Shrimp Cocktail und das ist Roast Beef und das war alles in ein Paket und sie erzählt, wie die da Wasser reintun und dann rauslutschen, dachte ich, naja, das Essen ist vielleicht besser hier auf die Erde.
Das ist noch verbesserungswürdig. Tja. Ja, nee, aber du hast auch mit Babysitten, hast du da $300 zusammengespart, ne, um im Spacecamp mitmachen zu können.
Meine Mutter hat gesagt, du kannst gehen, wenn du die Hälfte bezahlst. Und ich glaube, sie hat gedacht, ja, okay, jetzt wird sie das
nicht
einfach vergessen. Und das war's mit der Idee. Aber ja, für 4 Monate habe ich $1,50 pro Stunde verdient, manchmal für 4 Kinder babysitten. Und ich war wirklich.
Also der Griff zu den Sternen war damals da. Was ist dann passiert? Warum bist du dann nicht Astronautin geworden?
Ach, gute Frage. Ich habe gemerkt, dass ich kann nicht so gut mit Mathe und
also, und sonst säßen wir wahrscheinlich nicht hier. Also von da, ich bin ganz froh, dass dir diese Karriere abhanden gekommen ist. Sozusagen.
Aber total schön, diese Mission.
Und vor allen Dingen auch eine besondere Mission, weil ein Rekord aufgestellt worden ist. So weit wie diese 4 sind noch nie Menschen von der Erde entfernt gewesen. Sie haben auch durch die Umrundung des Mondes Teile der Rückseite des Mondes gesehen, den auch noch nie Menschen zu Gesicht bekommen haben, weil die Sonne so stand, dass dieser Teil des Mondes an einer bestimmten Stelle eben auch erleuchtet war und man das dann sehen konnte. Ja, und das war im Prinzip so ähnlich ja auch die Botschaft, die die Crew für Präsident Trump hatte, nachdem sie nämlich den Mond umrundet hatten und das alles gut überstanden hatten, haben sie mit dem Präsidenten telefoniert, der auch begeistert von diesem Erfolg war.
Hello to Artemis 2. Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but this is there's nothing like what you're doing circling around the moon for the first time in more than a half a century. And tell me, what is the most unforgettable part of this really historic day? The whole world is watching and listening. Please tell me.
I think one of the biggest highlights was coming back from the far side of the moon and having the first glimpses of planet Earth again after being out of communication for about 45 minutes. It really just reminds you what a special place we have and how important it is for our nation to lead and not follow in exploring deep space.
Great. Well, I really look forward to, when we can, I look forward to seeing you in the Oval Office. we'll get together and I'm going to be giving you a big salute on behalf of the American people and beyond that.
Also wirklich eine tolle Mission und das Ziel ist dann die Vorbereitung einer Mondlandung wieder. Und bei aller Space- und Weltraumromantik, bei allem vereinenden und auch emotionalen Gefühlen für diese Mondmission, darf man aber nicht aus den Augen verlieren, es geht auch um knallharte Politik im Weltraum. Das verlässt quasi die Erde mit sozusagen, denn die Chinesen arbeiten an einem Mondprogramm, bei dem sie auch eben spätestens 2030, vielleicht sogar auch schneller, auf dem Mond landen wollen. Und da geht es wirklich um, ja, im Amerikanischen würde man sagen, to stake your claim, ja, also quasi nicht nur eine Fahne reinzurammen, sondern eventuell irgendwann auch eine Mondbasis, eine Station da aufzubauen. Und es ist eine weitere Episode im Space Race, wenn man so will. Und das ist dann gar nicht romantisch, sondern da geht es knallhart um politische Interessen, um wirtschaftliche Interessen auch. Und
okay, aber vielleicht für das Ende dieser Folge bleiben wir bei der Botschaft von Menschheit und zusammen als eins und das tolle Gefühl, das wir haben, als der Artemis erfolgreich um den Mond gegangen ist und als wir erwarten, dass die Safe und Sound zurückkommen am 10. April, dass sie landen im Pazifik auf der Küste von Kalifornien und würden dann zurückkommen und berichten und Fotos zeigen und das Liebe, das wir spüren jetzt weit und breit erzählen und
ein großes Abenteuer, das sie ja auch erzählen, denn ich meine, davon nicht vergessen, fast eine Dreiviertelstunde hatten die bei der Umrundung des Mondes auf der Rückseite keinen Kontakt zur Erde. Das muss auch ein krasses Gefühl sein, ne? Du bist da draußen im All und du hast keine Verbindung mehr zu deinem Heimatplaneten und bist da und sämtliche Hollywood-Katastrophen, Weltallfilme gehen da einem durch den Kopf, stimmt, also von Infinity bis was auch immer. Das ist schon wirklich spannend und ja, wir drücken natürlich alle Daumen, dass diese Mission erfolgreich und gut zu Ende geht und sind gespannt auf die kommenden Missionen, die da folgen sollen. Dann Artemis 3 wahrscheinlich dann als nächstes.
Wir bleiben dran. Dann müssen wir so ein anderer Podcast machen, ein Space.
Ich habe den Eindruck Space auch, Pod. Jeff. Also du würdest eigentlich lieber statt eines Politik-Podcasts gerne einen
Space-Pod.
Space-Pod-Podcast. Na gut. Ja. Wir fragen die Kolleginnen und Kollegen beim NDR, ob das vielleicht möglich wird eines Tages. So lange werden wir aber Artemis in welcher Form auch immer weiter verfolgen. Und Stichwort kommende Folgen. Wir hören uns wieder in einer Woche und dann aber in einer besonderen Folge, denn am kommenden Sonntag sind Jeff und ich live beim SWR Podcast Festival in Mannheim in der alten Feuerwache. Die Tickets dafür sind leider schon alle verkauft, also gleichzeitig ist natürlich schön, dass alle verkauft sind und möglichst viele kommen können, aber wir werden den Podcast mitschneiden natürlich und dann wird das die Folge für den kommenden Montag und natürlich werden wir da bei Live-Publikum Fragen des Publikums entgegennehmen, aber wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Fragen habt und keine Tickets mehr bekommen habt, dann natürlich für diese Live-Folge schreibt uns gerne an podcast@ndr.de. Die Infos auch alle in den Shownotes verlinkt, wo ihr da hinschreiben könnt. Aber für heute war es das für uns. Wenn ihr mehr über diesen Wutanfall, diese Pressekonferenz von Donald Trump und auch die Folgen für den Irankrieg und auch nochmal eine militärische Analyse dieser Rettungsaktion der abgestürzten US-Piloten bekommen wollt, die wir so nur angerissen haben, aber wenn ihr das vertieft nochmal hören wollt, dann empfehlen wir euch die aktuelle Folge des Podcasts Streitkräfte und Strategien.
Hallo, ich bin Stefan Niemann. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit der riskanten Rettungsaktion der US-Streitkräfte tief im Iran. Welche Rolle hat dabei die CIA gespielt? Welche Flugzeuge und Helikopter waren dabei? Und was kostet so ein Einsatz? Außerdem stellen wir uns die Frage, welche Rolle Europa spielen kann in der Straße von Hormuz. Hört also gerne mal rein in die neue Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, also hört mal gerne rein und abonniert den Podcast, aber abonniert auch gerne uns. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann und wir freuen uns auf Mannheim.